Ihr hört EZ Brain Food,
den Podcast über Cyberbedrohungen,
Technologien und deren Alltagsnutzen.
Von und mit Steph
und Micha. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuen Folge von EZ Brain Food. Wir haben in der letzten Folge das Thema Ransomware Remediation besprochen und der Micha hat diese Technologie als die Last Line of Defense gesprochen. Und am Ende der Folge sind wir dann darauf gekommen, dass wenn es eine letzte Verteidigungslinie gibt, es ja auch eine erste Verteidigungslinie geben muss. Und da hat der Micha schon ein bisschen angerissen, was dieses Konzept von First to Last Line of Defense bedeuten soll und was dahinter steckt. Und heute möchten wir unserer Ankündigung quasi Wahrheit verleihen, indem wir uns wirklich mit diesem Thema beschäftigen. Insofern möchte ich den Micha ganz herzlich begrüßen und ihn direkt bitten, einmal nochmal, um es aufzufrischen, zu erklären, was genau hinter diesem Konzept First to Last Line of Defense steckt. Hi Micha.
Hallo Steph, danke für die Einleitung und auch gleich für die Frage, die ich natürlich sofort gerne beantworten möchte. Ist ein sehr breites Thema, das uns, ja, ich sag mal, die nächsten anderthalb Jahre sicherlich begleiten wird, weil es für uns eine Änderung des Betrachtungswinkels auf IT-Sicherheit ermöglicht. Bisher ist es ja nicht nur bei uns, sondern auch bei vielen Marktbegleitern so, dass man sich auf Features oder technologische Neuheiten konzentriert und darüber was sagt. Das machen wir ja auch immer wieder, wobei wir uns häufig eben auch schon auf den Alltagsnutzen, also auf die Nutzwertargumentation natürlich beziehen, weil jeder soll bei den ganzen tollen Namen, die wir so haben in der Branche, ja auch noch verstehen, was macht dieses Feature, dieses Tool, diese Technologie eigentlich. Und es ist eigentlich an der Zeit, hier auch den Betrachtungswinkel auf IT-Sicherheit nochmal zu verändern, also eine andere Position einzunehmen, nämlich vom, das Verständnis des Betrachters auch nochmal zu lenken von Feature auf Wirkung. Also ganz besondere im Hinblick eben auf die jetzt schon gültigen oder auch noch kommenden Gesetze. Ob das jetzt für jeden eben dementsprechend gültig ist oder nicht, das lassen wir jetzt erstmal noch ein Stück weit offen. Aber wir wollen uns von der Perspektive auf das Thema Risikominimierung und einzelne Maßnahmen konzentrieren. Das heißt, von oben drauf schauen und sagen, okay, es gibt x verschiedene Maßnahmen, es gibt einen Startpunkt in dieser Storyline, die First Line of Defense. Wenn ich noch nichts habe, wo beginne ich dann eigentlich? Und am Ende sind wir bei der Last Line of Defense, also wenn ich alle Maßnahmen erfüllt habe, die technologisch aus unserer Sicht möglich sind, da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen, habe ich noch ein Restrisiko von X. Also ich beginne mit 100% Restrisiko, wenn ich gar nichts mache und ende irgendwo bei einem Restrisiko, wir haben das mal ganz grob festgelegt, bei 2,5%, wo man sagt, man kann so viel Technologie drauf werfen, wie man möchte, irgendwo bleibt aber ein Restrisiko aus verschiedenen Gründen. Da gehen wir vielleicht später oder in einer anderen Folge nochmal drauf ein. Und uns geht es darum, eben hier eine Story zu erzählen, sodass jeder versteht, warum sollte ich bestimmte Dinge eigentlich machen und inwiefern sind die eben wirkungsvoll. Dafür wird es eine unterstützende Grafik und auch Material geben, die das auch optisch nochmal verdeutlichen. Also wir haben gerade eine Grafik fertiggestellt, die das dann auf einen Blick eben dementsprechend darlegt. Was verstehen wir da drunter? First Line zu Last Line Defense? Welche Unterteilungen sind da? Und was machen die einzelnen Maßnahmen eigentlich in Richtung Risikominimierung? So im Groben muss man sich das vorstellen.
Okay, nur für mich, dass ich mir das nochmal vorstellen kann. Wir haben quasi den Rahmen, den nennen wir First und Last Line of Defense. Das sind quasi die Anfangs- und Endpunkte. Und dazwischen gibt's verschiedene Maßnahmen, die jeweils das Risiko minimieren. Und das meinst du auch mit Wirkung. Also wenn wir nicht von Features sprechen, also natürlich muss man, wenn man von Maßnahmen spricht, meint man wahrscheinlich schon auch irgendwie technologische Feature-Lösungen, nicht nur, aber wahrscheinlich auch. Aber es geht weniger darum, über diese Lösung zu sprechen, sondern mehr, warum sie wie das Risiko minimiert quasi. Habe ich das so richtig verstanden, um sicher zu gehen?
Ja, also das ist schon richtig. Wir werden das sogar noch ein Stück weit weiter unterteilen, um einfach auch, das ist ein sehr komplexes Thema und wir bleiben eben bei unseren, auch mir ein schönes Stichwort, ich muss gleich wieder 50 Cent ins Phrasenschwein schmeißen, aber Schuster, bleib bei deinen Leisten, sagt man ja auch immer. Also wir bleiben bei dem, was wir können, nämlich IT-Sicherheit als Hersteller und darauf konzentrieren wir uns. Dass es natürlich organisatorisch noch ganz andere Maßnahmen gibt, ist uns völlig klar und dass es auch unterschiedliche Betrachtungswinkel noch gibt von anderen Institutionen und Marktbegleitern ist auch völlig okay. Wir wollen aber eine Orientierungshilfe schaffen, ähnlich wie wir das in der Vergangenheit schon hatten, die sich eben ganz klar mit dem Thema Risikominimierung beschäftigt. Und das soll da auch ja, das tragende Thema sein, denn letztlich ist es ja so, dass es reelle Risiken gibt. Und wir wollen ein Bewusstsein dafür schaffen, welche Maßnahme würde denn jetzt mit welchem Stellenwert darauf einzahlen oder beziehungsweise wir sprechen immer über Gewichtungen. Welche Gewichtungen haben einzelne Maßnahmen? Denn es gibt eine Vielzahl von Angriffsvektoren, die auf ein Unternehmen oder auf eine Behörde eben dementsprechend einprasseln. Und da ist nicht nur die Frage, nehmen Sie Bundle XY und installieren Sie das und dann ist alles toll, sondern ich möchte natürlich auch transportieren. Das werden diejenigen auch brauchen. Wenn ich bestimmte Dinge nicht mache oder wenn ich Lücken habe, wie beeinflusst das dann meine Risikominimierung? Oder welche Dinge machen mehr Sinn als andere? Da wird es auch eine gewisse Sortierung da drin geben. Und damit wollen wir letztlich eben nicht nur darstellen, wie sehen wir das hinsichtlich der Gewichtung? Also was minimiert denn das Risiko mehr als andere Dinge vielleicht zum einen? Und zum anderen das Verständnis eben auch für Formulierungen und Anforderungen aus dem gesetzlichen Kontext. Da ist jetzt eine NIS 2 oder eine Kritisverordnung oder auch DORA zu nennen. Oder ich führe vielleicht Informationssicherheits- und Managementsystem ein. Dann geht es immer darum, das Risiko zu minimieren. Und da sollte mir halt klar sein, wenn ich über das Thema spreche, welche technologischen IT-Sicherheitsmaßnahmen zahlen auf welches Risiko in welcher Gewichtung denn eigentlich ein? Und da wollen wir eine Hilfestellung, eine Orientierung bieten.
Okay, und du hast schon kurz angemerkt, dass wir das noch unterteilen in Bereiche. Kannst du das ein bisschen ausführen, also was für Bereiche es gibt und warum das in Bereiche unterteilt ist?
Ich glaube, das hat also die Grundidee hat eigentlich zwei Hintergründe, zwei Ansätze. Das eine ist, wie man an dieser Überschrift First to Last Line of Defense schon erkennt, ist es ja eine Story. Also wir wollen eine Geschichte erzählen, die man nachvollziehen kann. Und dass das nicht immer genau in dieser Reihenfolge dann stattfinden wird, ist uns auch klar. Aber es ist immer gut, wenn man einer Geschichte folgen kann, weil sich Menschen ja logischerweise mehr merken können und mehr Wissen aufnehmen können, wenn man das in einer Geschichte erzählt. Und da ist es eben so, dass wir das in drei Teilbereiche eingeteilt haben. Ich kann jetzt mal schon wieder 50 Cent ins Phrasenschwein die Katze aus dem Sack lassen, indem man sagt, okay, wir konzentrieren uns einmal auf das, was logisch ist. Das ist nämlich das Thema Geräte, also Devices, wie man ja so schön sagt. Jeder von uns, der in der IT arbeitet, hat ja irgendwo ein Stück weit Blech. Gerät. Und da geht es darum, was kann ich eigentlich mit diesem Gerät machen, weil es die Grundlage einer jeden Verarbeitung, eines jeden Arbeitsplatzes letztlich ist ein Stück Blech. Und was kann ich mit diesem Stück Blech machen? Was ist wirksam? Was sollte ich machen? Was minimiert das Risiko am meisten? Das nennen wir eben Gerätehärten. Also wenn ich jetzt irgendwo einen Laptop aus dem Supermarkt nehme, und stelle mir das auf den Tisch, packe das ins Netzwerk und fange an zu arbeiten, ist doof, ne? Da muss eben was passieren, das weiß jeder. Und da wollen wir eben ganz klar nochmal klar machen, was gibt's da für Maßnahmen? Welche Gewichtungen haben die eigentlich letztlich auf das Risiko? Was kann ich auf so einem Gerät schon machen? Da immer die Betrachtung von oben, wie kann ich das Risiko am besten minimieren? Und wenn ich diese Ebene Gerät, Device verlasse, dann sitzt ja jemand, jetzt fange ich schon an, die Story zu transportieren ein Stück weit, aber es hilft mir auch oder sich allen anderen eben auch zu orientieren, dann habe ich irgendwie jemanden, der das bedient. Also einen User logischerweise. Und darum ist der zweite Bereich auch dem User zugewandt, denn es gibt viele Technologien, also technologische Lösungen, die eben auf bestimmte Bereiche wie Geräte oder User abzielen, um beim zweiten Mal zu bleiben und den Risiken, die dort entstehen, eben begegnet nach diesem Schema. Und darum heißt der zweite Teil sprechend, ich bin immer ein großer Freund davon, da nicht immer tolle Blinky-Namen zu nehmen, sondern der zweite Bereich heißt User entlasten, weil es ist genau das, was Technologie am Ende des Tages kann oder tun sollte aus meiner Sicht, nämlich den User darin zu entlasten, dass er selbst Entscheidungen treffen muss oder dass er vor Entscheidungen gestellt wird, die er selber treffen müsste. Da gibt's einiges an Möglichkeiten, die ihm eben hier in seinem Alltag schützen und bestmöglich dafür sorgen, dass das Risiko nochmal, wir haben das ziemlich genau ausgerechnet mit den Gewichtungen. Wir können also, nachdem wir die Geräte gehärtet haben und alle Maßnahmen, die uns eben zur Verfügung stehen, eingeführt haben, haben wir das Restrisiko von, ich sag's jetzt mal schon mal vorweg, 60%. Und mit dem zweiten Aspekt, User entlasten, da gibt's auch nochmal Maßnahmen, die darauf einzahlen, 4 Stück an der Zahl. Wenn ich das alles mache aus unserer Sicht, dann kann ich das Risiko von 60 auf 30% nochmal halbieren. Ist also eine echt wichtige Geschichte und auch vom Verständnis her finde ich sehr wertvoll, wenn ich verstehe, was steht mir eigentlich an Technologie zur Verfügung und welche Wirkung hat das am Ende des Tages auch auf so ein Risiko, Restrisiko, Opfer eines Cyberangriffs zu werden. Und der dritte Bereich, der konzentriert sich dann auf diejenigen, die eben die Verantwortung haben für IT-Sicherheit. Das kann jetzt ein IT-Leiter sein oder ein IT-Sicherheitsverantwortlicher oder ein CISO. Je nach Unternehmen gibt es da ja unterschiedliche Positionen und Beschreibungen und Arbeitsaufgaben. Und da geht es eben darum, diesen Personenkreis, und das ist der dritte Teil, die richtigen Tools zur Verfügung zu stellen. Also die zu befähigen, zu ermächtigen, den vollständigen Überblick zu haben, Dinge zu automatisieren. Das ist ja auch vor 2 Folgen hatten wir ja das Thema Automatisierung schon. Das spielt jetzt alles so ein klein wenig da rein. Also Dinge zu automatisieren, den Überblick zu behalten und denen wertvolle Werkzeuge an die Hand zu nehmen, um zum Beispiel Anomalien in diesem gesamten Konzept zu erkennen. Das ist eben nicht unbedingt auf Gerätebasis oder nicht auf Userbasis, sondern das ist ein Werkzeug, ein Tool für denjenigen, der verantwortlich ist für IT-Sicherheit. Und das ist der dritte und für uns erstmal letzte Bereich, den wir betrachten wollen. Also wir wollen den richtigen Werkzeugkasten dem Verantwortlichen an die Hand geben mit Maßnahmen, die er ausrollen kann und die er eben dem oder die ihn in die Lage versetzen, das eben auch zu beherrschen. Und dann landen wir am Ende des Tages bei einem Restrisiko von uns berechnet 2,5%. Darunter wird es rein rechnerisch und mathematisch wahrscheinlich nicht gehen. Also das ist auch jedem klar, dass es eine Restrisikominimierung auf 0% in der Realität nicht gibt. Es wird immer ein Restrisiko bleiben. Da kommt so ein Thema zum Beispiel wie Ransomware Remediation, also die Behebung eines Ransomware-Angriffs, wenn er denn tatsächlich durchschlagen würde, hatten wir in der letzten Folge. Wer das nicht gesehen hat, sollte da vielleicht nochmal reinschauen, auch ein spannendes Ding. Da kommen solche Themen dann eben dementsprechend zum Tragen oder das, was über IT-Sicherheit und Maßnahmen hinausgeht, nämlich Cyberversicherungen, Notfallpläne und so weiter und so fort, die dann eben das Thema dann beherrschbar machen, wenn die Last Line of Defense dann tatsächlich mit diesem kleinen Restrisiko noch gerissen wird. Langer Monolog, sorry, aber ist ein komplexes Thema, ne, wie du schon erkennst.
Ja.
Und du hast ja auch einiges schon gesehen und auch mitgearbeitet. Gerade wenn es um das Verständnis geht, ist das immer sehr hilfreich, weil ich denke immer zu abstrakt manchmal.
Okay, dann möchte ich kurz an dieser Stelle nochmal sagen, weil du hast die einzelnen Bereiche beschrieben, auf einem relativ oberflächlichen Level in Anführungszeichen. Das, wir gehen jetzt bewusst noch nicht in die technische Tiefe, weil wir uns überlegt hatten, dass wir das in den einzelnen Folgen noch machen. Das heißt, diesmal mache ich eine Ankündigung, Micha, und zwar schon mitten während der Folge. Wir werden uns in den nächsten Folgen die einzelnen Teilbereiche nochmal anschauen und dann auch da technisch in die Tiefe gehen. Nur für diejenigen, die sich jetzt so gefragt haben, so und was kommt da jetzt noch? Da müsst ihr euch ein bisschen gedulden noch. Aber dann bleiben wir jetzt nochmal bei dem gesamten Konzept. Und da frage ich mich, warum machen wir jetzt den Wechsel oder den vermeintlichen Wechsel? Vielleicht kannst du das noch ein bisschen beschreiben, weil wir ja schon auch einige strategische Konzepte haben. Ich denke jetzt an das Zero Trust Security Prinzip mit der Pyramide, die unsere Lösung darstellt. Wer das nicht kennt, der kann sich ja mal auf unserer Webseite durchklicken, bis er es findet. aber vielleicht kannst du noch mal erläutern, wie das alles so in Zusammenhang steht, ob das jetzt was komplett Neues ist, ob das irgendwie ineinander greift oder wie das zusammenhängt.
Ja, das ist eine recht gute Frage, die auch unsere eigenen Kolleginnen und Kollegen jetzt im Bereich Vertrieb und Sales und auch unsere Reseller uns immer wieder stellen. Ich bin großer Freund sowieso davon, zu vermeiden, Dinge, die man über Jahre hinweg aufgebaut hat, Konzepte, um bestimmte Dinge zu transportieren und deutlich zu machen, wie du jetzt schon sicher richtig gesagt hast, die Zero-Trust-Reife-Grad-Pyramide, da war damals, also die ist ja immer noch gültig und wir setzen die immer noch ein, darum auch der Verweis auf die Webseite, weil das Ding ist überall und das versteht mittlerweile auch wirklich jeder, weil wir es seit Jahren einsetzen. Da geht es ja darum, den Reifegrad eines Unternehmens anhand des Einsatzes von Technologien nochmal sicherzustellen. Also welche Möglichkeiten haben Unternehmen überhaupt, wenn sie bestimmte Technologien einsetzen oder eben nicht einsetzen und wie ist der Reifegrad dann zu betrachten? Das haben wir seinerzeit gemacht, weil weil vielen nicht klar war, was steht eigentlich an Technologie zur Verfügung und ist für mich alles gültig, was an Technologie da ist, auch wenn ich ein kleines Unternehmen habe. Und da war es uns auch wichtig, eine klare Abgrenzung zu machen zwischen, hey, also bis hierhin ist das allgemeingültig für jede Unternehmensorganisationsgröße. Und darüber hinaus macht es nur Sinn für zum Beispiel Großunternehmen oder Unternehmen, die eben gewissen Risiken ausgesetzt sind. Aber da geht es immer um den Reifegrad und um die Empfehlung, was solltest du eigentlich machen oder was kannst du eigentlich machen, um den Reifegrad das zu ermächtigen, was du überhaupt in der Lage bist? Und das ist immer noch gültig. Und alles das, was wir jetzt mit First und Last Line of Defense machen, ist im Endeffekt auch darin enthalten. Das heißt, es ist nicht nur weiterhin gültig, sondern kann parallel existieren. Es gibt ja auch noch einen kleineren Bereich dazu. Da sprechen wir heute aber nicht dazu. Noch eine zweite strategische Unterlage, da sprechen wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge drüber, jetzt teaser ich schon mal, was unsere Idee ist, ist natürlich, dass wir jetzt erstmal einen Überblick schaffen, was machen wir da eigentlich und warum, und in der nächsten Folge, weil es doch zu komplex ist, das in einer zu besprechen, in der nächsten Folge fangen wir dann an mit Gerätehärten und dann gehen wir zur User entlasten und dann in der letzten Folge dann die Tools zu etablieren für IT-Sicherheitsverantwortliche, so dass wir jeden Teilbereich dieser Geschichte, dieser Story, dieses Perspektivwechsels nochmal einzeln betrachten. Und dann würde sich auch die Frage stellen, warum wir so Modelle wie den Multi-Secured Endpoint, das ist ja auch noch älter, das Thema, warum das quasi auch immer noch gültig ist zum Thema Gerätehärten. Aber der Perspektivwechsel an sich, der ist wichtig, um zu verstehen, was ist draußen um uns herum eigentlich los und was noch, also ich kenne das bisher nicht und ich habe es auch noch nirgendwo gesehen, dass sich jemand damit beschäftigt hat, welche Einzelmaßnahme eigentlich, welche Gewichtung, welche Risikominimierung mit sich bringt. Und da werden viele, glaube ich, überrascht sein, weil sie denken, wenn ich das mache, das reduziert das Risiko massiv und dann brauche ich das andere nicht mehr machen. Ich denke, dass da viele überrascht sein werden, wenn wir uns die Einzelwerte mal etwas genauer anschauen, die wir dazu berechnet haben.
Da kommt mir gleich eine Frage. Du hast gesagt, die Pyramide, also in meinen Worten hast du, oder in meinem Kopf hast du das so ungefähr gesagt, zeigt auch so ein bisschen eine Orientierung, welche Unternehmen auch im Hinblick auf die Größe oder auf die vorhandene IT und so weiter, also in welchen Schritten die was implementieren sollten. Die Frage ist das jetzt im Risikokalkulator auch ein Stück weit integriert gedanklich, weil da wirst du ja auch eine Reihe von Maßnahmen haben, wo man dann sagt, okay, die eine oder andere ist vielleicht für das ein oder andere Unternehmen nicht unbedingt geeignet. Das heißt, es würde ja wahrscheinlich auch Lücken geben in den einzelnen Bereichen. Da ist für mich eigentlich vor allem die spannende Frage, würdest du dann sagen, weil das läuft ja darauf hinaus, dass wahrscheinlich kleinere Unternehmen immer auf ein höheres Restrisiko kommen werden als jetzt größere Unternehmen, die von diesen Maßnahmen viel mehr implementieren. Würdest du dem zustimmen oder muss man da eigentlich irgendwie die Ausgangslage anders bewerten oder wie siehst du das?
Also da stimme ich dir zu 100% zu. Man muss jetzt natürlich richtig, also du hast jetzt schon verraten, dass es einen Restrisikokalkulator geben wird, den ich gerade gestalte. Ja, aber das macht ja nichts, denn der wird parallel zu dieser Grafik natürlich kommen. Wie du richtig gesagt hast, ist die Grafik ja erstmal da, um diese Story zu transportieren, also zu zeigen, wo sehen wir den Anfang, wo sehen wir das Ende, was ist dazwischen. Und natürlich, wenn du das betrachtest jetzt als Steuerberater mit 4 Arbeitsplätzen, ja, dann stellst du dir ja auch die Frage, was wollen die eigentlich von mir, spinnen die eigentlich, ich kann doch jetzt das und das kann ich doch gar nicht machen. Und das ist richtig, es wird da in der individuellen Betrachtung einer Organisation oder einer Behörde natürlich Lücken geben, wo die sagen, kann ich nicht, kann ich mir nicht leisten, kann ich nicht beherrschen oder so weiter und so fort. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, wie ist denn das Restrisiko für mich, wenn ich das nicht mache oder nicht machen kann? Und da wird es einen Kalkulator geben, wo ich eben auswählen kann. Es sind, kann ich ja auch vorweg sagen, es sind 12 Maßnahmen, die da drin vorkommen, technologisch. Und ich kann jetzt eben auch in diesem Restrisikokalkulator dann für mich mein individuelles Risiko berechnen, indem ich die Dinge anklicke, mache ich oder mache ich nicht, oder kann ich machen oder kann ich nicht machen. Und am Ende kommt eben für mich ein kalkuliertes Restrisiko daraus, wo dann steht, das ist das Restrisiko, früher oder später Opfer eines Cyberangriffs zu werden. Und dann gibt es die, haben wir so die Top-Empfehlungen nach Gewichtung, was, um das zu verbessern, das ist erstmal der Stand X, der ist eben so, und um das zu verbessern, was sollte ich denn als nächstes tun, auch als Empfehlung, was das Risiko eben maßgeblich nochmal verringert, wenn ich denn was tun kann und möchte. Auch wieder als reine Empfehlung zu sehen, weil manchmal werden ja Dinge gemacht, wo du denkst, ja, da wäre das jetzt aber irgendwie sinnvoller gewesen. Also sehr gutes Beispiel ist immer das Thema Multifaktor-Authentifizierung, wo sich ja keiner dran traut. Aber was wirklich einen sehr hohen Stellenwert hat, das werden wir dann später noch sehen, um mal so ein bisschen zu teasern. Aber man darf eben auch nicht verschweigen, dass, und das sehen wir auch in den Statistiken der im Bereich Cybercrime, ob man sich jetzt die BKA-Statistiken nimmt oder von irgendwelchen anderen Analysten oder unsere eigenen Daten, dass gerade Unternehmen eben tatsächlich im Mittelstand oder ich sag mal, gerade so, wie wir immer sagen, SMB, Small und Medium Business, ist ja so eine Einteilung, die häufig verwendet wird, dass sie grundsätzlich ein höheres Risiko haben. Punkt. Und es wäre ein Fehler, das zu schönen und zu sagen, naja, aber das Risiko, angegriffen zu werden, für die ist ja auch viel kleiner, weil eher werden die Großen angegriffen. Das ist nicht so. Und das wissen wir mittlerweile auch, das weiß auch jeder, wenn er mal den Lokalteil der Zeitung aufgeschlagen hat. Gerade der Mittelstand wird eben massiv angegriffen. Und da kann es jetzt nicht schaden, wenn ich mir Gedanken darüber mache, hey, was habe ich eigentlich? Was kann ich noch machen? Und das ist ja nicht so, dass wir sagen, also wenn du nicht 100% davon machst, dann bist du früher oder später weg oder verschwunden. Nein, es geht tatsächlich darum, sich Gedanken zu machen, was könnte ich machen, was mache ich heute schon und das Anregungen zu schaffen, hey, also wenn du jetzt was machen möchtest, dann wäre das am sinnvollsten, weil das reduziert dir das Risiko erstmal am meisten. Und diese ganzen Sachen, die dann hinten folgen, die stellen wir vielleicht auch thematisch dann hinten an. Und darum geht's eigentlich, das als Orientierungshilfe zu schaffen, aber auch nicht zu schönen, wie die Welt draußen jetzt ist und was draußen stattfindet. Denn damit ist letztlich niemandem geholfen, wie ich finde.
Ja, das stimmt. Ja, die Unternehmen werden ja häufig auch genau deshalb angegriffen, weil Angreifer davon ausgehen, dass die eben nicht so gut abgesichert sind wie irgendwelche großen Konzerne. Ja, du hast vorhin schon gesagt, dass wir natürlich IT-Sicherheitsmaßnahmen betrachten als allein aus dem Grund, weil wir eben IT-Sicherheitslösungen anbieten. Und da frage ich mich, wie ist das mit der festgelegten Gewichtung von diesen Maßnahmen? Welche Grundlage hat das? Hast du da einfach mal so Pi mal Daumen irgendwas draufgedrückt? Oder gibt es da hochtrabende wissenschaftliche Erkenntnisse, die du zu Rate gezogen hast?
Eine berechtigte Frage. Eine berechtigte Frage und ich finde sie auch insofern legitim. Ich würde gerne wissenschaftliche Erkenntnisse daraus hernehmen, wenn es sie denn geben würde. Es gibt vielerlei Betrachtungswinkel und es gibt unterschiedlich altes und umfangreiches Material in Forschung und Lehre, gar keine Frage. Das hat aber zwei Nachteile aus unserer Sicht. Nämlich zum einen, wenn wir jetzt 12 Maßnahmen auswählen, wo wir sagen, und das machen wir natürlich auch, weil wir sie bedienen können. Ja, ich nenne jetzt natürlich, und wir sind ja Vollsortimente, also wir können ja vieles bedienen, aber ich nehme natürlich jetzt aus unserer Sicht erstmal die Dinge, die wir überhaupt selbst leisten können, weil ich finde immer, es macht wenig Sinn, über Dinge zu sprechen, die man selbst nicht kann oder nicht hat, weil dann hat man auch meistens relativ wenig Ahnung davon oder nur bedingt, ja, weil man sie nicht tagtäglich lebt. Das heißt, die Auswahl der Maßnahmen, dieser 12 Maßnahmen, die ist hier durch unsere Brille getroffen worden. Und da darfst auch durchaus unterschiedliche Betrachtungsweisen geben, dass da jemand sagt, ey, aber das würde da eigentlich noch reingehören. Das verstehe ich, akzeptiere ich, können wir und haben wir aber nicht. Von daher reduziere ich es auf diese 12 zum einen. Und wenn es um die Gewichtung geht, ist natürlich die berechtigte Frage, naja, hat der Micha da jetzt irgendwie gewürfelt und da irgendwie eine Zahl dran geschrieben? Das ist in der Tat nicht so. Ich habe mir da wochenlang Gedanken gemacht und haben mir wochenlang auch Telemetriedaten angeschaut. Das sind alles Informationen eben aus unserer Erfahrung, aus unserer Forschung, aber auch aus Erfahrung von Projekten, aus Angriffsversuchen oder eben auch aus aktuellen Fällen, die mir jetzt persönlich bekannt sind. Und da gibt es eine Quintessenz, da gibt es sehr viel Kritzelmaterial auf Papier und sehr viele Formeln, denn das Ganze muss ja auch irgendwie einen gewissen Zusammenhalt haben. Du musst ja irgendwie sagen, okay, wie teile ich diese 12 Maßnahmen auf? Wie komme ich auf ein Restrisiko? Wie hoch sollte dieses Restrisiko denn theoretisch sein? Und das entspricht jetzt keinen wissenschaftlichen Methoden, aber ist so, ja, ich sag mal, so gut aus dem Alltag und aus den reellen Angriffsvektoren gegriffen, dass ich sage, das ist allgemeingültig schon ziemlich nah dran an der Realität. Und da bin ich immer ein großer Freund davon, in der Realität zu bleiben und nicht irgendwas höher zu pushen, als es dann wirklich ist, um dann zu sagen, oh, lieber Kunde, guck mal, wie hoch dieses Restrisiko ist. Das ist ein Produkt, das musst du von uns jetzt unbedingt kaufen. Jeder, der mich irgendwie 2 Tage kennt, weiß, dass ich das nie machen würde. Sondern ich bin immer ein Freund davon, in der Realität zu bleiben und Handlungs- und Orientierungshilfestellungen zu geben, die es dann auch im Endeffekt ausmachen. Also nein, nicht wissenschaftlich, aber realitätsbezogen und mit sehr viel, mit sehr viel Vorbereitung formuliert.
Okay, ich hatte jetzt zwischendurch schon mal ein Bild von dir im Kopf, wie du an so einer riesen Wand völlig durchnächtigt stehst und wild Formeln schreibst, wieder durchstreichst und am Ende dann zu deinen Zahlen kommst. Schaue noch mal auf meinen Zettel, aber ich glaube, ich habe soweit meine Fragen gestellt. Deshalb meine Frage wie immer an dich, Micha. Hast du noch irgendwas anderes, was dir jetzt noch auf dem Herzen liegt zu diesem Thema oder auch zu anderen Themen, die uns noch erwarten werden?
Ich glaube, dass wir heute schon genug geteasert haben an Dingen, die noch erscheinen werden. Unsere Kolleginnen und Kollegen im Marketing werden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, hey, wir haben das noch gar nicht veröffentlicht und ihr quatscht schon die ganze Zeit darüber. Aber wir wissen, dass es kommt, denn wir haben es ja entwickelt oder wir tragen das ganze Jahr bei uns. Du hast da sicherlich genauso deinen Anteil dran wie ich und die anderen Kolleginnen und Kollegen auch. Das ist ja immer eine schöne Gruppenarbeit und das möchte ich an der Stelle ja auch nochmal kurz erwähnen, dass ich zwar immer so aussehe, als wenn ich mir das alles alleine ausdenken würde und ich sag mal so im Groben und Ganzen von der Grundidee ist das ja so, aber bei der Umsetzung spielen ja noch ein paar andere Leute eine Rolle. Also wie du schon sagst, diese Tafel hat es jetzt nicht gegeben, ich bin ein Freund von Papier, wie du weißt. Ich kann mich da digital nur sehr schwer konzentrieren. Es gibt sehr viel Papier, das ist richtig. Und mit Hilfe unserer Kolleginnen und Kollegen auch aus dem grafischen Bereich kann man dann nachher eine Grafik erstellen, die total simpel aussieht. Ja, das ist ja nachher die Kunst, das, was man vorher kompliziert gedacht hat, in eine Grafik, in ein Schema zu pressen, wo man jeder sagt, wenn er da drauf guckt, yo, das kann ich verstehen. Und das ist genau die Kunst daran, das einfach aussehen zu lassen, was mit sehr viel Vorbereitung kompliziert erstellt worden ist. Und bisher ist uns das immer gelungen. Und ich hoffe, das können mir auch alle dann später mal zurückschreiben in den Kommentaren oder auf unsere Mailadresse, die du sicherlich gleich noch erwähnen wirst, ob ihr das auch genauso seht, wenn ihr die Unterlagen dann seht, beziehungsweise wenn ihr dem Konzept gefolgt seid. Und wenn das nicht so ist, dann sind wir auch ganz offen dafür, eben Feedback uns anzuhören und zu schauen, ob wir da eventuell einen Fehler gemacht haben oder was verbessern können. Diesen Anspruch auf, wir haben immer recht, den nehmen wir uns nicht und den wollen wir auch nicht, sondern wir wollen eben tatsächlich helfen, das ganze Ding eben umfangreich zu betrachten und dann aber für jeden auch verständlich zu machen.
Das sind sehr schöne Schlussworte. Dann bleibt mir nichts anderes, als nochmal die E-Mail-Adresse zu nennen, unter der ihr dann Fragen, Anmerkungen, Feedback, was auch immer hinschreiben könnt. Das ist brainfood@ez.com. Und dann würde ich sagen, Micha, bleibt nichts anderes, als uns zu verabschieden und zu sagen, macht's gut, bis dann, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, bleibt dabei. Ciao.